Ja, wir werden auch heute wieder eine Gebetszeit haben, aber der Abschnitt, um den es heute gehen soll, in dem findet auch ein Gebet statt. Und da habe ich mir gedacht, wir hören uns das zuerst an, was Gottes Wort darüber sagt, und dann können wir das selber gleich umsetzen. Deswegen, wir vertauschen heute mal die Reihenfolge, haben erst die Predigt und dann anschließend noch die Gebetszeit. Wie ihr schon seht, soll es heute darum gehen, den Umgang mit Herausforderungen. Wir alle haben mit Herausforderungen zu kämpfen. Und manchmal kämpfen wir auch damit, es zuzugeben, dass wir Herausforderungen haben. Und wir meinen manchmal, ein gutes Zeugnis besteht darin, keine Probleme zu haben. Aber das ist einfach nicht wahr, liest die Bibel. Die ist voll von Menschen mit Herausforderungen, mit Problemen, mit Sünden, mit Konflikten, aber es zeigt uns auch, dass es einen Ausweg gibt. Und das wollen wir auch heute sehen. Geistlichkeit zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir keine Probleme haben, sondern dass wir in den Problemen Gott vertrauen. Und wenn du an die Herausforderung denkst, die du im Moment in deinem Leben hast oder gerade hattest oder dir Sorgen machst, dass du sie demnächst haben wirst, dann ist es nicht, ich muss das irgendwie leugnen, ich muss irgendwie es schaffen, dass ich die nicht haben werde, sondern ich darf Gott mit einbeziehen und sagen, Gott, hier ist die Situation und ich möchte mit dir durch diese Herausforderung gehen. Wie hat die Gemeinde das praktiziert? Und wir haben eben schon Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22 in der Bibellese gehört. Das war das, was gerade vorher passiert ist. Und wir fangen in dem folgenden Vers an, Vers 23, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, das sind Johannes und Petrus, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Das Erste, was ich allein von diesem Vers für uns festhalten möchte, ist, trage deine Sorgen nicht alleine. Das Erste, was die Apostel hier taten, sie kamen zu den Iren, zu der Gemeinde und erzählten ihnen, was geschehen war. Man könnte ja denken, ja, das sind die Apostel, die kriegen das schon irgendwie alleine hin. Und die Leute, denen sie das gesagt haben, die Gemeinde, da waren viele Neugläubige dabei. Die waren gerade zu Pfingsten zum Glauben gekommen. Vielleicht sollten wir das denen lieber nicht sagen. Dann werden sie ja vielleicht eingeschüchtert. Nein, sie gehen direkt zu ihnen hin und versuchen auch gar nicht erst, das irgendwie alleine zu schaffen, sondern sie gehen zur Gemeinde und sagen, wir müssen euch erzählen, was gerade passiert ist. Denn Gott schuf uns nicht als Einzelkämpfer, sondern hat uns als Gemeinde zusammengestellt, um einander zu unterstützen. So heißt es auch in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und das ist seine Aufforderung. Und selbst die Apostel hier haben das praktiziert, haben gesagt, wir sind mit dieser Herausforderung konfrontiert. Die haben uns bedroht, die haben uns ins Gefängnis getan, die haben uns verboten, weiterhin in diesem Namen zu predigen. Und wir müssen es euch sagen. Und wir bitten um eure Unterstützung und wir werden gleich sehen, natürlich auch primär Gebetsunterstützung. Manchmal ist es uns peinlich zuzugeben, dass wir ein Problem haben. Gott ist es nicht. Er schreibt ständig davon. Wie die Apostel Probleme hatten, wie die Patriarchen Probleme hatten, wie Jesus mit allerhand Problemen konfrontiert war, es ist ihm nicht peinlich. Er sagt, ja, das ist in dieser Welt, in der wir leben. Aber er ist auch der Ausweg, wie wir mit diesen Herausforderungen in dieser Welt umgehen können. Und wir behandeln in der Bibelstunde gerade den zweiten Korintherbrief. Der ist zwei Briefe weiter. Wenn du es einmal kurz aufschlagen möchtest, wir sind gleich zurück in der Apostelgeschichte. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Dort schreibt der Apostel Paulus und sagt, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir waren in so eine Bedrängnis, in so eine Not gekommen, wir dachten, wir überleben das nicht. Aber er schreibt das an die Korinther, die selber jede Menge Probleme auch in der Gemeinde hatten, aber sagt er nicht, naja, das will ich euch lieber nicht verraten, damit ihr irgendwie nicht Angst habt, sondern er schreibt dieses und sagt, ja, so war es gewesen, aber Gott hat uns bisher hindurchgetragen und wird das auch weiterhin tun. Was sind deine Sorgen? Und wer weiß davon? Und andersherum, was tust du damit, wenn andere dir ihre Sorgen sagen? Ist das dann erstmal, oh, was sind das für welche? Die haben Probleme. Wenn die Bibel sagt, ja, wir alle haben das. Ja, aber was mache ich dann damit? Und wir werden gleich sehen, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Haben sie dann das genommen und gesagt, oh, wusstest du schon, die Apostel haben Probleme. Ja? Nee, haben sie nicht getan. Sondern sie sind damit zum Herrn gegangen. Aber natürlich hilft das auch nur uns, dass wir einander auch unsere Herausforderungen miteinander teilen können, wenn wir auch wissen, dass es in guten Händen beziehungsweise in guten Gebeten. Dass ich das nicht ausnutze, irgendwie dann schlecht über die zu reden. Niemand hat schlecht über die Apostel geredet. Ja, die waren im Gefängnis gewesen. Was würdest du denken, wenn ich als Pastor im Gefängnis sitzen würde? Wollen wir es der ganzen Stadt erzählen? Unser Pastor ist gerade im Gefängnis. Mag sein, damals war es der Fall. Kommt natürlich darauf an, wofür. Sie waren dafür im Gefängnis gewesen, dass sie das Evangelium verkündet haben. Aber was haben sie als Gemeinde dann gemacht? Wir lesen weiter. Apostelgeschichte 4, 24 bis 28. Sie aber, die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das Erste, was sie jetzt mit dieser Information tun, ist, dass sie die Sorgen zu Gott bringen. Sie beten. Du sagst, ja klar, das ist ja Gemeinde, was sollen sie sonst tun? Sie tun das, was sie tun sollen. Aber wie häufig passiert es uns? Wir hören etwas und das Erste, was wir tun, ist zu diskutieren oder Ratschläge zu geben. Ach, du hast das. Okay, ich kenne da jemanden. Ich kenne auch jemanden. Und das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und zu ihm sollten wir zuerst gehen. Das wirklich als Einladung zu nehmen, zu sagen, hey, die haben uns das vermutlich nicht gesagt, damit wir alle Probleme für sie lösen. Aber damit wir mit ihnen gemeinsam zu dem gehen, der die Hoffnung und die Lösung für unsere Herausforderung ist. Und das ist, was die Gemeinde hier tut. Gab nicht erst, lass uns ein Komitee bilden und irgendwie diskutieren, wie wir jetzt mit dieser neuen Herausforderung umgehen. Und sagen, es gibt ein Problem, wir beten. Und was sie darin dann tun, sie bedenken zuerst Gottes Kontrolle. Ist es aufgefallen, wie ihr Gebet angefangen hat? Sie erhoben ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher du, das ist Vers 24, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Sie fangen nicht an und sagen, Gott, wir haben ein Problem, Hilfe! Sie fangen an und sagen, Herr, du bist immer noch Herrscher. Du hast Himmel und Erde gemacht, du bist der Schöpfer, du regierst. Aber wir wollen dir mitteilen, was hier gerade passiert. Aber wir machen uns zuerst bewusst, mit wem rede ich überhaupt? An wen wende ich mich hier? Und das wiederum gibt ihnen Zuversicht. Das Wort, was sie hier gebrauchen für Herrscher, wird mehrfach in der Bibel für Sklavenbesitzer gebraucht. ja, die Sklaven gegenüber ihren Herrschern, gegenüber ihren Herren. Und sie erkennen zu sagen, Herr, du bist Eigentümer, du hast die Kontrolle und wir bringen dir dieses Anliegen. Aber sie denken nicht nur allgemein an seine Macht, die er in der Schöpfung gebraucht hat, sondern sie wenden auch die Schrift darauf an. Und sie sagen dann, du hast doch durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern gesprochen, und sie zitieren Psalm 2. Psalm 2, du kannst in deiner Bibel aufschlagen oder hier vorne mitlesen. Psalm 2, die ersten 4 Verse. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Sie erinnern sich mit dem, was sie erleben und sagen, boah, was wir gerade erleben, den Widerstand, den wir erleben, der erinnert uns an Gottes Wort. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du mit einer Herausforderung konfrontiert bist, sei es bei der Arbeit, sei es in der Familie, ist es, was sagt der Herr dazu? Oder sind wir erstmal zurückgenommen und sagen, oh, es ist das Ende, es geht nicht weiter. Sie erinnerten sich, Psalm 2, und erinnern sich daran, Gott, du hast doch davon gesprochen. Und das ist, was wir jetzt hier erleben. Du erfüllst dein Wort. Sie wenden, was Gott sagt, auf ihre Situation an und sehen die Erfüllung dahin. Und mit gutem Grund. Ja, die Könige der Erde und Fürsten haben sich zusammengetan. Und das beschreiben sie dann und sagen, ja, Herodes war ein König und Pilatus war dann ein Fürst. Ja. Und interessant ist, sie haben sich zusammengetan gegen den Herrn, gegen Gott und seinen Gesalbten. Wenn sie das aus dem Hebräischen zitiert haben, aus Psalm 2, dann steht dort für Gesalbten Messias. Wenn sie es auf Griechisch zitiert haben, dann steht dort Christus. Sie haben sich gewandt gegen Gott und gegen den Messias, gegen Jesus Christus. Sie lehnen ihn ab. Und Herr, wir sind jetzt als deine Nachfolger mit dieser Situation konfrontiert. Was sollen wir machen? Wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Aber sie haben dort auch nicht aufgehört, sondern sie haben gesagt, dass das in Wahrheit geschehen ist, Vers 28, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Sie wissen, dass was sie gerade beten, sie sagen Gott nichts Neues. Sie sagen, wir erleben gerade diese Situation, aber alles, was passiert, passt in das, was du die ganze Zeit geplant hast. Und manchmal ist das nicht freudig. Und manchmal sündigen Menschen und lehnen Gott und seinen Messias ab. Und trotzdem hast du die Kontrolle. Du bist immer noch Herrscher, du bist immer noch auf dem Thron. Und du regierst und du erfüllst dein Wort. Und wir dürfen das auch in unserem Leben in Anspruch nehmen. Sagen, wenn auch der Arbeitgeber tobt, wenn sie auch lauter Leute entlassen, wenn auch die Nachbarn sich aufregen, du bist auf dem Thron und du regierst und dein Wort erfüllt sich. Und ich kann mich darauf verlassen. Und das ist, was sie hier gesagt haben. Gleichzeitig war es für sie nicht so, naja, Gott, du hast sowieso alles unter Kontrolle, du hast deinen Ratschluss gemacht, dann passiert halt, was passiert. Es ist nicht einfach über sich ergehen lassen, was passiert, sondern es ist ein, Herr, das ist die Situation und wir beten und wir wissen, dass dieses Gebet einen Unterschied machen wird. Wir vertrauen darauf, dass du auch durch dieses Gebet wirkst, aber wir machen uns zuerst bewusst, dass du der Herr bist. Und dass wir zu dir reden. Gott ist mächtig genug, dass keine Macht der Welt ihm widerstehen kann. Und persönlich genug, dass niemand ihm egal ist. Das ist, was sie hier in Anspruch nehmen. Und das ist, was du in Anspruch nehmen kannst. Egal, was dein Widerstand ist. Ob das politische Kräfte sind, ob das Arbeitskräfte sind, ob das finanzielle Kräfte sind, ob das Banken sind, ob das Angehörige sind, ob das Feinde sind, in welcher Form auch immer. Er sagt das hier und sagt, Herr, die Könige, die können nichts gegen dich tun. Das ist ein schönes Zitat. Aber mach dir bewusst, über wen sie das reden. Herodes war der König, das stimmt, aber seine Macht war auch begrenzt, aber war eingesetzt vom römischen Kaiser. Und sie sagen hier, unter der Autorität des römischen Kaisers, der quasi das ganze Weltreich regiert hat, die tun sich zusammen gegen den Glauben, gegen den Herrn und gegen Jesus Christus. Und sie haben keine Chance. Und das machen sie sich bewusst. Und wir müssen es uns bewusst machen, zu sagen, egal was passiert, nichts kann passieren, was der Herr nicht zumindest zulässt. Und er hat die Kontrolle und ich darf ihm vertrauen. Das ist, was er ihnen, was sie sich hier in Erinnerung rufen. Ja? Keine Macht der Welt kann ihm widerstehen. Und jetzt sind dort die Gläubigen. Die junge Gemeinde in Jerusalem, viele von denen gerade erst frisch zum Glauben gekommen. Das ist Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 2, ein paar Tage zuvor, sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Kurz darauf nochmal welche, sind jetzt 5000 in der Gemeinde. Viele von denen sind noch keinen Monat gläubig. Aber sie nehmen das in Anspruch und sagen, auch als jemand, der gerade frisch im Glauben ist, er ist persönlich genug, ich bin ihm nicht egal. Und egal, wie du in deinem Glaubensleben stehst, oder vielleicht stehst du noch gar nicht im Glauben, du bist Gott nicht egal. Er kümmert sich und er möchte, dass wir zu ihm rufen und dass wir ihm auch unsere Nöte bringen, aber dass wir uns auch bewusst machen, der Herr hat die Kontrolle. So ist die Erinnerung an Gottes Zusage eine Ermutigung, ihm zu vertrauen. Und wenn wir sehen, wie die Umstände heute sind, wie die Welt heutzutage ist, dann dürfen wir auch den letzten Teil von Psalm 2 zitieren. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Er sagt, was wollt ihr hier rebellieren? Was wollt ihr euch aufregen? Was wollt ihr mir tun? Das war wahr über das Römische Reich und das ist wahr über die Bundesrepublik Deutschland, über die Vereinigten Staaten, über die Islamische Republik Iran, was auch immer. Der Herr sagt, ihr könnt euch zusammentun gegen mich, ihr werdet nur verlieren. Wir dürfen ihm vertrauen. Gott ist nicht bedroht, egal wer Widerstand leistet. Einige politische Entscheidungen sind nicht gut, aber Gott ist auf dem Thron. Lasst mich einmal versuchen zu illustrieren. Ich habe von Open Doors einen Bericht gelesen, der spielt in Ägypten und dort war ein Junge aus muslimischer Herkunft, der hat gesehen, war dort in der Schule gewesen und dort waren auch ein paar Christen in der Klasse und hat gesehen, wie die Lehrer und die Mitschüler sie alle misshandeln, wie sie sich drüber lustig machen, ihnen das Leben schwer machen und hat gesagt, warum machen wir das eigentlich? Was ist an uns so gut, dass wir sie so behandeln und ihnen das Leben einfach schwer machen? Und fand das kritisch und fing an zu sagen, ich muss über diese, was die da glauben, ein bisschen mehr herausfinden. Hat angefangen im Internet Bibeltexte zu lesen und war erstaunt über was er gelesen hat. War erstaunt über die Liebe Gottes, die ihm nicht vertraut war, die er in seiner Religion nicht gehört hatte. Und dann hat er seiner Familie davon erzählt, sagen, hey, was machen wir? Schaut mal nach hier, wie Gott eigentlich ist und dass er uns Menschen liebt und dass Christus gekommen ist. Und hat das selber noch nicht so ganz für sich in Anspruch genommen, aber war eben am Nachdenken darüber. Und seine Familie hat gesagt, war schockiert, dass er überhaupt sowas sagen konnte, haben ihn verprügelt. Und haben, als er trotzdem weiter Interesse hatte, einfach verjagt und gesagt, du bist nicht mehr Teil der Familie. Aber er hat daran festgehalten, hat gesagt, warte mal, ich sehe, da ist ein Unterschied. Und meine Familie ist jetzt gegen mich, aber jetzt weiß ich, Gott ist für mich. Und ich werde an ihm festhalten, auch wenn das Schwierigkeiten mit sich bringt. Gott hat die Kontrolle. Und wir dürfen ihm vertrauen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Und Vertrauen zeigt sich darin, dass ich das tue, was er sagt. Und für ihn war es zu sagen, ich bekenne mich zu dir und ich halte an meinem Glauben fest und ich leugne ihn nicht. Für uns kann es auch sein zu sagen, Gott, ich weiß, du willst, dass ich die Wahrheit sage und dass ich die Wahrheit in Liebe sage. Und vielleicht nimmt das nicht jeder gut an. Und vielleicht kommt das nicht gut an und vielleicht bringt das sogar negative Konsequenzen für mein Leben. Aber du hast gesagt und ich vertraue dir und ich werde tun, was du sagst. Und du hast dieses über Beziehungen gesagt und ich will mich nach deinem Maßstab richten. Ich werde das tun, was du von mir sagst und ich vertraue dir. Selbst wenn ich denke, oh Mann, ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert. Es kommt nicht auf unsere Sicherheit an. Es kommt auf sein Wirken an. Und wir dürfen dem Herrn vertrauen. Das ist, was die Gemeinde hier tut. Sie macht sich bewusst zu sagen, Herr, du bist Herrscher und wir vertrauen dir. Und du hast die Kontrolle und wir sehen dieses. Aber sie gehen dann auch den nächsten Schritt und sagen ihm, was anliegt. Das ist der zweite Teil. Bitte Gott um seinen Eingriff. Verse 29 und 30. Und nun, Herr, nun, nachdem wir dir all dieses gesagt haben, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Jetzt kommen sie zu ihrer Bitte, sagen, Herr, du hast die Herrschaft, du, und den Ausdruck, den sie hier gebrauchen, ist der Titel, der auch für Gott im Alten Testament gebraucht wurde. Herr, siehe ihre Drohung. Welche Drohung? Wir haben sie vorhin gelesen, wenn du noch in Apostelgeschichte 4 zurückschauen möchtest, dort wird es beschrieben in Vers 17, da hatten der Sanhedrin, das ist der jüdische Hohe Rat, der gleiche, der Jesus zum Tode verurteilt hat, der hat den Aposteln gesagt, damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Sie sind schon im Gefängnis und sagen, hey, wir bedrohen euch, es wird schlimmere Konsequenzen geben, wenn ihr noch weiter in diesem Namen redet. Und Vers 21, sie drohten noch mehr und entließen sie. Ihr dürft das auf keinen Fall tun, das wird Konsequenzen haben. Und sie sagen, Herr, du hast dieses gehört, ihre Drohung. Ja, und indem sie dieses sagen, sie sagen Gott gar nicht zuerst, was er tun soll, sondern sie sagen, Gott, hier ist die Situation. Denn das Gebet ist nicht dazu da, Gott Befehle zu erteilen, sondern ihm unsere Bedürftigkeit mitzuteilen. Wenn wir beten, ist es nicht, Gott, ich sage dir, was du tun sollst und dann mach das bitte. Sondern ich komme und sage, Gott, es gibt ein Problem. Und ich habe vielleicht selber gar nicht die Lösung, aber ich weiß, dass du Wege hast, die ich nicht habe. Und sie bringen ihm das und sagen, Gott, siehe die Drohung. Höre du hast mitbekommen. Nicht, ich muss dich informieren, weil du es nicht weißt, sondern bitte nimm dich dieser Situation an. Herr, siehe die Prüfung, die ich schreiben muss. Siehe du den Kontostand. Siehe du den Arztbericht. Siehe du, was in meinem Briefkasten lag. Siehe du, was andere über mich reden. Herr, ich befehle es dir an. Ich vertraue dir, dass du wirkst. Und wir sagen ihm, womit wir konfrontiert sind. Und man kann ihre Einstellung auch an ihrer Selbstbeschreibung ablesen. Hast du es mitbekommen? Ist es dir aufgefallen beim Lesen? Schenke du deinen Knechten. Eigentlich besser wäre sagen, seine Sklaven. Das ist der Ausdruck, den sie gebrauchen. Wir gehören dir. Und sag uns, was zu tun ist. Gib uns deine Befehle. Wir wollen das umsetzen, was du sagst. Und was sagen sie dann? Und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Bitte nicht darum, dass Gott das Problem wegnimmt, sondern dass Gott dir hilft, das Problem zu überwinden. Sie beten nicht, sagen, Gott, hast du ihre Drohung gehört? Du musst was machen. Nimm den Sanhedrin weg. Hätte er tun können. Ihre Bitte war nicht zu sagen, naja, lass sie, dass sie ihre Drohung zurücknehmen oder dass sie das umwandeln und sagen, bitte tut das nicht während der Gottesdienste, aber danach könnt ihr das machen. Ja? Sondern gib deinen Knechten, dass sie trotz dieser Drohung, trotz der Umstände, mit Freimütigkeit offen, direkt dein Wort verkündigen. Ja? Dass wir einfach diesen Mut haben. Und ja, sie waren in schwierigen Situationen, aber sie beten, dass sie mehr als Überwinder sein können, wie es in Römer 8 heißt, wir hier unten, allen, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, nämlich Jesus Christus. Wir können die Probleme nicht lösen, aber Gott kann und will uns zu Überwindern machen. Und das macht er meistens nicht, indem er die Probleme wegnimmt, aber indem er uns durch die Herausforderung und Probleme hindurchträgt. Und dann bitten sie und sagen, Herr, bestätige das durch diese Zeichen und Wunder. So war es auch vorher schon geschehen. In Apostelgeschichte 3 hatten sie, war ein Gelähmter, der von Kind auf an gelähmt war, am Tempel gelegen und Petrus und Johannes waren vorbeigegangen und haben ihn geheilt. Und der ist dann mit durch den Tempel gelaufen und hat gesagt, ihr müsst auf diese Leute hier hören, die haben mich geheilt. Und das ist, was eigentlich zu diesem geführt hat. Und dann hätte man ja denken können zu sagen, ja, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, das bringt immer all diese Probleme. Aber wieder, sie sagen, nee, zeige du dieses, wirke du weiter, wir wollen, dass dein Name kundgemacht wird. Heißt das, ich soll auch für Zeichen und Wunder beten und bekomme dann solche Wunder zu erleben? Es war eine Übergangszeit, wo dieses war. Und wenn du mitschauen magst, 2. Korinther 12, und wir kommen gleich zurück und sind dann aber nochmal in 2. Korinther, also es wäre schön, wenn du das selber zu sehen, 2. Korinther 12 und in Vers 12, da schreibt Paulus an die Korinther und sagt, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Gleiche Beschreibung und er sagt, das waren die Zeichen der Apostel. Das waren Zeichen und Wunder, die Gott gewirkt hat, aber die Autorität der Apostel bestätigt haben. Und deswegen bittet jetzt auch die Gemeinde, die Apostel sind unter ihnen und sagten, tu diese Zeichen, bestätige du, dass du hier wirklich am Wirken bist. Sie konnten es noch nicht nachweisen durchs Neue Testament, das war noch nicht geschrieben. Und so baten sie und sagen, Herr, bestätige das. Ja. Gott ist immer noch der gleiche, der kann so wirken. Aber sein Vorgehen hat sich geändert und sagt, jetzt habe ich euch das Wort gegeben und ihr könnt auf dieses hören und damit eure Botschaft bestätigen. Ja. Und dass wir einfach in Erinnerung behalten, Gott kann die Umstände ändern, aber er will uns verändern. Und das ist, wofür hier auch die Gemeinde gebetet hat. Sie bitten und sagen, Herr, schenke uns auf diese Drohung mit Freimütigkeit zu reagieren, trotzdem dich zu bezeugen. Veränderung zeigt sich nicht primär in körperlicher Heilung, sondern in geistlicher Heiligung. Ja, Gott kann heilen. Er hat hier gerade vorher geheilt. Aber sie bitten und sagen, Herr, wirke in uns, dass wir mit diesen Umständen so umgehen, dass man dein Wirken an uns erleben kann. Bitten wir so und sagen, Herr, höre du, siehe du, womit ich gerade konfrontiert bin. Und ich bringe es dem Herrn und vielleicht auch gemeinsam als Gemeinde. Aber meine Bitte ist auch, Herr, hilf mir mit aller Freimütigkeit, dich in dieser Situation zu bezeugen, auf dich zu verweisen und ein Zeugnis zu sein für dein Wirken. Sind wir bestimmt von unseren Umständen oder bestimmt der Herr unseren Umgang damit? Ja. Reagiere ich auf das, was ich erlebe oder reagiere ich auf das, was ich erlebe mit der Kraft und der Leitung und der Weisheit von Gott? Ja. die Apostel hatten diese, und wir lesen davon, wie sie dann Freimütigkeit hatten, wie sie Freude auch als Gemeinde hatten, obwohl die Umstände schwierig waren. Ihr Glück, ihre Zufriedenheit war nicht abhängig von ihren Umständen, sondern war abhängig von ihrer Beziehung zum Herrn. Dein Glück und deine Zufriedenheit, dein Lebensfrieden ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern ist abhängig von deiner Beziehung zum Herrn. Deine Zufriedenheit, dein Glück ist nicht abhängig von den vertikalen Beziehungen, sondern von der horizontalen Beziehung. Nee, andersrum. Nicht von den horizontalen, sondern von der vertikalen. Nicht von den Beziehungen miteinander, sondern von unserer Beziehung zum Herrn. Wenn deine Beziehung mit dem Herrn nicht in Ordnung ist, wird dich keine Beziehung in der Welt glücklich machen. Wir brauchen unseren Herrn. Und er kann uns Zufriedenheit schenken, selbst wenn es im Zwischenmenschlichen Herausforderungen gibt. Sagen, Herr, gib das mit Freimütigkeit. Ich dich bezeuge, für dich lebe. Hast du noch 2. Korinther 12 immer noch deinen Finger drin oder noch aufgeschlagen? Kurz vorher, wir hatten eben Vers 12 gelesen mit den Zeichen der Apostel und Propheten. Kurz vorher in 2. Korinther 12, in Vers 7, lesen wir von einer Herausforderung, die Paulus hatte. Und er sagte, wegen der außerordentlichen Offenbarung, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wird immer viel diskutiert. Was genau war das? Keine Ahnung, aber es klingt nicht gut. Ein satanischer Engel, der dich mit Fäusten schlägt, ist kein Spaß. Und er beschreibt dieses und sagt, um dessen Willen, Vers 8, habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Bitte, Herr, ändere die Umstände. Vers 9, und er, das ist Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Der Apostel Paulus hat gebetet und sagt, Gott, hier ist jetzt dieser Engel Satans, dieser Dorn im Fleisch, was auch immer das ist. Nimm ihn weg, 3-mal. Und Gott sagt, nee. Aber was anderes, was eigentlich für dich viel besser ist. Ich nehme dir nicht die Not weg, aber ich gebe dir meine Gnade. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, viel lieber, egal was die Probleme sind, aber seine Gnade ist da, als andersherum. Ich habe keine Probleme, aber vermisse seine Gnade. Weil da ohne die kann ich nicht leben. Und so betet hier die Gemeinde und sagt, Herr, zuerst, du bist Herrscher, du hast die Kontrolle, wir schauen auf dich, wir machen uns bewusst, wer du bist. Und dann sagen wir dir, und hier sind unsere Umstände, greife du ein und gib du, dass wir dich bezeugen. Und dann, Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott erhörte ihr Gebet und erfüllte sie mit dem Geist Gottes. Nun, Apostelgeschichte 2, sie haben schon den Heiligen Geist empfangen. Und es war nicht, sie haben zwischendurch den Geist verloren oder die Errettung verloren, aber sie wurden jetzt noch einmal neu von ihm kontrolliert, von ihm bestimmt. In Epheser 5, Vers 18 heißt es, werdet nicht voll Alkohols, nicht voll Weins, sondern werdet voll Geistes. Werdet kontrolliert. Ja? Und er macht absichtlich diesen Kontrast, weil auch vom Alkohol ist ja nicht, wie voll bin ich mit Alkohol? Naja, bis zum Hals. Das überlebt kein Mensch. Ja? Sondern es ist die Kontrolle, die der Alkohol über einen übernimmt. Und das Gleiche ist mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht, oh, irgendwo fließen 3% Heiliger Geist in mir rum. Nee, es ist der ganze Heilige Geist, mit dem wir versiegelt sind, der in uns ist, aber er soll uns bestimmen. So wie du manchmal siehst, manchmal sehen wir ja hier, dann sind Leute beim Stadion und verhalten sich anders, als sie sich sonst verhalten würden. Du sagst, okay, da war ein bisschen Alkohol im Spiel. Ja? Die sind nicht ganz normal. Okay? Heißt nicht, du musst genauso laut grölend durch die Straßen gehen. Aber wir müssen genauso vom Geist kontrolliert sein. wie andere vom Alkohol kontrolliert sind. Das soll sich äußern. Wie tat es sich? Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, wir machen die Umsetzung. Gott tat, worum sie baten, und sie taten, worum Gott sie bat. Sie baten und sagen, Gott, gib uns die Freimütigkeit. Und Gott gab ihnen die Freimütigkeit und sie nutzten diese Freimütigkeit, um von ihm zu reden. Was ist Freimütigkeit? Also meistens benutzen wir das nicht so umgangssprachlich. Was ist damit gemeint? Freimütigkeit ist nicht die Abwesenheit von Furcht, aber die Anwesenheit von Ehrfurcht. Es ist nicht zu sagen, oh, jetzt ist mir völlig egal, was die Leute über mich denken und ich schäme mich nicht und ich mache einfach alles und wenn es mich völlig blamiert, völlig egal. Das ist nicht gemeint. Aber ich tue das, was Gott von mir möchte. In 1. Johannes 1 heißt es, nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Die Freimütigkeit ist zu sagen, Gott, ich tue, was du von mir möchtest. Und es ist mir ziemlich egal, was alle anderen drüber denken, solange es das ist, was du von mir möchtest. Können wir dafür beten, sagen, Herr, schenk uns diese Woche Freimütigkeit, dass ich nicht von Menschenfurcht geprägt bin, sondern von Gottes Furcht. Damit ich nicht so sehr davon bedrängt bin, was denken all die Leute über mich, sondern Gott, was möchtest du von mir? Und wenn du möchtest, dass ich rede, dann rede ich. Wenn du möchtest, dass ich schweige, dann schweige ich. Wenn du möchtest, dass ich zu dem Nachbarn was bringe, dann bringe ich was. Wenn du möchtest, dass ich freundlich rede, dann rede ich freundlich. Erfülle du mich mit deinem Geist, damit ich dein Werk tue. Woher kommt diese Freimütigkeit? Sie kommt aus unserer Abhängigkeit von Gott. Wir waren eben schon in 2. Korinther, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, zu Epheser. Epheserbrief. Dort heißt es in Epheser 6, und häufig, wenn wir Epheser 6 anschauen, dann denken wir an die Waffenrüstung. Und die wird auch beschrieben in den Versen 10 bis 16, 17. Ich möchte danach weitermachen. Vers 18. Epheser 6, 18 bis 20. Da heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und Paulus schreibt, und auch für mich. Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund aufmache, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus sagt, ich brauche, dass ihr für mich betet, dass ich Freimütigkeit habe. Ja, aber das ist doch der Apostel Paulus. Ja, aber der ist nicht mehr und nicht besser ohne den Heiligen Geist als irgendjemand von uns. Und so bittet er und sagt, bitte betet für mich, dass ich diese Freimütigkeit habe, den Herrn zu bezeugen. Ja? Und das ist, was der Herr ihnen dann gab. Und wir haben hier gelesen, sie redeten das Wort mit Freimütigkeit. Und das ist ein wunderbares Zeugnis. Wenn du zurück in Apostelgeschichte 4 nochmal auf den Teil zurückgehst, den wir am Anfang gelesen haben, da hatten sie schon vor dem Sanhedrin, vor dem Hohen Rat, wurden sie ja schon mal befragt. Und da heißt es dann, nachdem sie bezeugt haben, dass in keinem anderen das Heil ist, das haben sie vor diesen gesagt, da heißt es in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Leute haben das zugehört und sagten, hey, wir kennen den doch. Das sind doch diese Fischer da. Das sind doch diese normalen Arbeiter. Das sind doch diese Hausfrauen. Das sind doch diese Schüler. Das sind doch ganz normale Leute. Und wir als Elite haben gedacht, die sind ungebildet. Aber wie sie hier reden und was sie sagen können, können wir uns nicht anders erklären, als sie waren mit Jesus. Können andere Menschen deine Reaktion, dein Reden, dein Handeln nur so erklären und sagen, ich weiß nicht, was in die gefahren ist, aber die waren mit Jesus. die haben in seinem Wort gelesen und sie sind von ihm verändert. Sie sind geprägt. Es ist nicht mehr Volker, sondern es ist Christus in Volker. Es ist nicht mehr Thomas, es ist Christus in Thomas. Es ist nicht mehr Sarah, es ist Christus in Sarah. Das ist, was bei ihnen hier war. Sie redeten das Wort mit Freimütigkeit. Und als sie dann bedroht waren, in Vers 21, da ist auch nochmal, aber ich wollte noch auf Apostelgeschichte 4, Vers 20 zurückgehen. Da sagen sie wieder vor denen, die sie angeklagt haben und gerade gedroht haben, gesagt, ihr redet nicht mehr in diesem Namen. Habt ihr kapiert? Das stand da nicht. Okay? Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie so haben sie es ausgedrückt. Okay? Hört auf, ihr dürft das nicht mehr. Und sie antworten, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ist das bei dir der Fall? Es ist mir unmöglich, von meinem Christus nicht zu reden. Ihr könnt Verbote erlassen und ja, ich werde nicht die ganze Arbeitszeit nutzen und nur von Jesus reden, aber ihr könnt mich nicht daran hindern. Ich muss ihn bezeugen. Ich muss erzählen, er ist derjenige, der mich verändert. Und wenn ihr mich fragt, ja, warum machst du das so? Christus macht es in mir. Warum schimpfst du nicht, wie alle anderen schimpfen? Weil Christus gesagt hat, sag Dank in allem. Warum kannst du ruhig bleiben? Weil Christus mir Verheißung gegeben hat, dass er alle Tage bei mir ist und dass er mich hindurchtragen wird. Deswegen kann ich reagieren, wie ich reagiere, weil er es in mir tut. Sie haben so verkündet. Vers 32 in Apostelgeschichte 4. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ja, nicht nur sie haben Gottes Wort verbal weitergegeben, sondern sie haben es ausgelebt. Unterstütze die Geschwister. Ja, große Gnade war auf ihnen allen. Und wie hat sich das geäußert? Freimütigkeit zeigt sich nicht nur in der Verkündigung, sondern auch in der Versorgung. Sie waren freimütig mit ihren Gaben. Wir haben gesagt, da ist jemand hier bedürftig. Ich nehme von dem, was ich habe und ich teile das. Ich gebe das an andere weiter. Oder ich habe es mal so formuliert. Die Apostel bezeugten die Auferstehung des Herrn und die Geschwister bezeugten die Veränderung ihrer Herzen. Die Apostel gingen raus und verkündeten mit Freimütigkeit, Jesus Christus ist auferstanden, er lebt und ihr müsst an ihn glauben. Aber große Gnade war auf allen. Nicht alle haben in der Form verkündigt, jedenfalls nicht, dass wir davon lesen. Aber alle haben zu einem gnädigen Miteinander beigetragen. Nicht jeder ist berufen, Verkündiger zu sein, aber jeder ist dazu berufen, Christus auszuleben. Und die Leute haben den Unterschied gemerkt und haben gesagt, schau mal hier, wie war das? Vers 32. Die Menge derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Die waren zusammengefügt, weil sie sagten, wir können nicht alle das Gleiche machen, aber wir teilen dieses Anliegen. Jeder machte die Not der Geschwister zu seiner eigenen Not. Und so wurde die Gemeinde versorgt. Und das sage ich nicht als Vorwurf zu sagen, oh, so müssten wir auch sein, sondern als Ermutigung. Gerade bei Umzügen in letzter Zeit, wir haben gesehen, wie wir einander unterstützen können. Und hier ist auch nicht eine Gütergemeinschaft, die haben nicht alles verkauft, sondern wo eine Not da war und jemand das auf dem Herzen hatte, haben sie dann etwas verkauft und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und so ist es einmal die praktische Unterstützung der Geschwister und damit einhergehen und als letzter Punkt auch die Ermutigung der Geschwister. Ich brauche da nochmal Hilfe, da geht im Moment nicht weiter. Verse 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Einer dieser Geber wird hier namentlich erwähnt, Barnabas. Es bedeutet Sohn des Trostes. Würde dich jemand als Sohn oder Tochter des Trostes bezeichnen? Hier ist Barnabas und er wird so genannt. Das war nicht sein ursprünglicher Name, aber von der Gemeinde wurde er so genannt. Und dieser Ausdruck, der ist der Tröster hier, der Sohn des Trostes. Dieser Tröster wird auch für den Heiligen Geist gebraucht. Ich werde einen anderen Beistand oder Tröster zu euch senden. Wie konnte Barnabas sowas sein? Ist er zum Heiligen Geist geworden? Nein, aber er war vom Heiligen Geist kontrolliert. Der Heilige Geist war in ihm und durch ihn ist er ein Sohn des Trostes geworden. Durch ihn wurde die Gemeinde ermutigt. Er hat sich zur Verfügung gestellt, dass der Heilige Geist ihn leitet, das zu tun, was Gott von ihm und durch ihn bewirken wollte. Und so können auch wir Söhne und Töchter des Trostes sein. Das andere war schon da, ne? Lässt du dich vom Heiligen Geist gebrauchen, um ein Trost für andere zu sein, so wie es hier in Johannes 15 war, dass der Heilige Geist kommen wird. Ja? Ein Beistand. Sind wir für andere, sind wir für die Geschwister ein Beistand, der sie unterstützt. Barnabas konnte die Drohung nicht wegnehmen, aber er konnte ihnen beistehen. Und seine Ermutigung bestand nicht allein in den finanziellen Gaben. Später kommt Saulus zum Glauben und die Leute haben Angst vor ihm, weil er vorher die Gemeinde verfolgt hat. Und Barnabas sagt, ich sehe an ihm eine Veränderung. Wir nehmen ihn zu uns. Und er war so ein Tröster auch für Saulus. Wir alle haben Herausforderungen, aber ich möchte dich herausfordern, auf den Trost und die Hoffnung, die wir haben, zu verweisen. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Wort und Werk. Und es ist auch nicht getrennt hier. Wir haben einen ewigen Trost, auch wenn sich hier nicht unbedingt alles ändert. Wir haben eine ewige Hoffnung, eine gute Hoffnung. Und er tröste eure Herzen und stärke sie zu jedem guten Wort und Werk. Die sind nicht getrennt. Reden und leben. Er sagte, lassen wir uns vom Heiligen Geist so kontrollieren, dass er durch uns wirken kann. Unsere Hoffnung ist nicht auf ein ruhiges Leben auf Erden, aber ein ewiges Leben mit Gott. Und das möchte ich illustrieren mit einer Geschichte, die überleitet in unser letztes Lied, das wir dann anschließend singen werden. Und dieses Lied ist, welch ein Freund ist unser Jesus. Und wir singen das Herrn, weil es davon redet, zu sagen, wir dürfen, wie wir in unserem Text gehört haben, unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Aber lass mich, bevor wir es singen, den Hintergrund dieses Liedes kurz erzählen. Joseph Scriven ist der Autor dieses Liedes. Und er wurde am 10. September 1819 in Seapatrick, County Down in Irland geboren. War aus gutem Elternhaus, konnte eine gute Schule besuchen und hatte Anliegen, auch für den Herrn zu leben, teilte den mit einer jungen Dame, sie waren verlobt. Und am Tag vor der Hochzeit kam seine Braut, also am nächsten Tag, wollten wir heiraten, kam in einer Kutsche zu ihm gefahren. Und er stand auf dieser Seite des Flusses, die Braut kam in dem Pferdegespann über den Fluss und auf der Brücke sind die Pferde ausgebüxt, die Kutsche ist umgekippt und sie ist in den Fluss gefallen und ertrunken. Er sagte, er hatte solchen Schmerz, hat versucht damit umzugehen, ist ausgewandert nach Kanada. Er war dort in Port Hope, dem Ort der Hoffnung und hat dort dann gelebt und hat anderen gedient, hat dort wieder eine junge Dame gefunden, waren verlobt und während der Verlobungszeit hat sie Lungenentzündung bekommen und ist daran gestorben. Und in dem Ganzen hat er dieses Lied geschrieben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Die Nöte mögen überwältigend sein. Und wir kommen auch nicht aus allen raus. Aber wir haben einen Freund, der bei dir ist, egal was die Umstände sind. Und eigentlich war es nie gedacht, das zu veröffentlichen. Ein Nachbar hat das irgendwann gefunden, sagen, der ist hier in seiner kleinen Hütte und ist ständig da beim Helfen und hat dieses Gedicht gefunden. Und dann wurde das irgendwie, ein paar andere haben das mitbekommen und es lag dann bei einem Rechtsanwalt, der das auch so als Gedicht auf seinem Schreibtisch hatte. Und dann hat wieder ein Kunde das gesehen und hat gesagt, Mann, das ist ein schönes Gedicht. Und er sagte, ja, zu schade, wäre gut, wenn wir das gemeinsam singen könnten, aber es gibt keine Melodie dazu. Und dann hat dieser Kunde gesagt, gib mal her. Und hat in 15 Minuten diese Melodie dazu geschrieben. Wir wollen das gemeinsam singen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ich hoffe,